Kreißsaalklänge,
der Hebammen-Podcast aus dem Martin-Luther-Krankenhaus.
Mit Hebamme Caroline
und Hebamme Hanna.
Hallo und herzlich willkommen heute zu unserer dritten Folge. Wir freuen uns total, dass ihr wieder dabei seid. Heute geht es um das Thema Geburtsbeginn.
Ja, das fühlt sich schon an wie ein kleiner Meilenstein, die dritte Folge aufzunehmen. Es ist noch gar nicht so viel, aber für mich fühlt sich das irgendwie schon so an und ich bin total gespannt auf das Thema heute. Und wir fangen direkt mal mit ein paar Zahlen an, die ihr euch auf gar keinen Fall alle merken müsst. Aber magst du mal einsteigen?
Es geht einfach darum, dass erstmal ihr einen errechneten Geburtstermin bekommen habt, ganz zu Beginn der Schwangerschaft. Und das ist der errechnete Geburtstermin. Das bedeutet, dass ihr an diesem Tag 40 plus 0 Schwangerschaftswochen seid. Zu dieser Rechnung, wieso wir das so genau sagen, sagen wir auch gleich nochmal was. Und wann, in welchem Zeitraum geht die Geburt los? Das fragt man sich natürlich und viele sind so, jetzt habe ich meinen errechneten Termin, dann ist das quasi meine Verabredung mit meinem Baby. Das ist nicht so. Es gibt einen, wir nennen das am besten Geburtszeitraum. Das ist zwischen 37 plus 0 und 42 plus 0 Schwangerschaftswochen und wenn das über 42,0 geht, spricht man von einer Übertragung und vor der 37 plus 0 Schwangerschaftswoche würde euer Baby noch ein Frühgeborenes sein.
Ja, also das sind so 5 Wochen, die ja eigentlich eine ganz schön lange Zeit sind. Und wir finden das deswegen wichtig, von diesen 5 Wochen zu sprechen, beziehungsweise uns in diesem Geburtszeitraum zu bewegen, so nennt der sich dann, weil das so ein bisschen Druck und Enttäuschung vielleicht auch rausnehmen kann. Also ich habe das schon erlebt, dass Paare, Frauen in den Kreißsaal kamen und irgendwie 40 plus 1, also einen Tag über Termin waren und irgendwie voller Panik, dass das Baby noch gar nicht geboren wurde, dass die Wehen noch nicht eingesetzt haben und vielleicht auch FreundInnen oder Bekannte, die dann die ganze Zeit fragen, und geht's los? Und ich weiß doch, du hast übermorgen Termin und spürst du schon was und wie weit ist es schon? Und ich glaube einfach, dass das zum Ende der Schwangerschaft, wo man ja vielleicht sowieso auch ein bisschen Gefühlschaos hat, da können wir später nochmal drauf zu sprechen, dass das schon auch Druck machen kann. So. Und Druck ist so genau das falsche Gefühl, was man zum Ende der Schwangerschaft haben sollte. Und deswegen finden wir das schön, wenn man mehr von Geburtszeitraum sprechen würde und sich weniger auf diesen errechneten Termin, den wir kürzen den immer mit ET ab, konzentrieren würde und sich daran weniger festhalten würde.
Genau, und das ist ja auch in die andere Richtung. Also zum einen, wenn euer Baby quasi zum oder nach dem errechneten Geburtstermin noch im Bauch ist, aber es ist auch für die Wochen davor wichtig, denn es gibt auch Paare, die dann total überrascht sind, wenn 37 plus 5 beispielsweise irgendwie die Fruchtblase springt und Wehen kommen und sie sagen, ich bin jetzt aber noch gar nicht bereit, wir haben ganz viel noch nicht organisiert, wir dachten, das Kind kommt irgendwie viel, viel später, weil ich bin auch nach dem Termin gekommen oder wie auch immer. Da einfach, um sowohl in die eine Richtung zu sagen, das ist okay, wenn das auch schon vor dem Termin ist, ab 37 plus 0 oder eben auch dann danach. Und danach kommt man dann schon so ein bisschen einfach nochmal in ein anderes Betreuungsschema rein, das einfach nach dem Termin sozusagen engmaschiger nach allem geguckt wird, also zum Beispiel nach der Fruchtwassermenge oder so. Ja. Und dann kommt auch irgendwann das Thema Einleitung auf. Und
da wartet man meist nicht bis 42 plus 0. So eine Einleitung kann einfach auch ein paar Tage dauern. Und wir machen dann nochmal eine extra Folge zu, da wollen wir jetzt gar nicht so genau drauf eingehen. Aber meist nach der Leitlinie wird ab 41 plus 0 schon eine Einleitung angeboten. Ab 41 plus 3, also dann 10 Tage über Termin, wird sie empfohlen. Es gibt aber auch Risikofaktoren in der Schwangerschaft und besondere Umstände, die eine Einleitung früher oder später auch ermöglichen. Und das ist total individuell. Da gehen wir vielleicht nochmal drauf ein, wenn wir eine Folge zur Einleitung machen. Das würde
auf jeden Fall,
glaube ich, den Rahmen heute sprengen.
Das sprengt jetzt den Rahmen.
Genau. Ja, aber die Frage ist ja so ein bisschen, warum brauchen wir dann überhaupt diesen ET, also den errechneten Termin 40 plus 0, wenn wir doch eigentlich sowieso lieber von Geburtszeitraum sprechen wollen?
Ja, irgendein Datum braucht man eben einfach, wo man sich dran orientieren kann. Das ist zum einen wichtig für einfach zum Überwachen der Schwangerschaft, um eben sagen zu können, ist das Baby zeitgerecht entwickelt, nimmt das gut an Gewicht zu und so weiter und so fort. Und zum anderen eben auch für die Schwangere selber, einfach weil sich an diesem Datum auch Schonfristen wie eben der Mutterschutz orientieren.
Ja. Genau, wir haben das eben schon die ganze Zeit gemacht und auch angedeutet, wir sprechen immer ein bisschen merkwürdig. Also wir sagen zum Beispiel 40 plus 3 Schwangerschaftswochen. Das bedeutet, dass ihr in der 41. Schwangerschaftswoche seid. Also 40 vollendete Schwangerschaftswochen plus 3 Tage. Und ja, warum sprechen wir so komisch? Eigentlich genau aus dem Grund, den du eben genannt hast, Caro, dass wir wir müssen den Wochenwechsel irgendwo mit einbeziehen. Wir müssen das möglichst genau sozusagen bestimmen oder es muss möglichst genau bestimmt werden können, um Abweichungen zu erkennen. Und da bietet sich das irgendwie an, in Tagen zu sprechen.
Genau. Und ganz, ganz am Anfang, wenn es um sowas wie Frühgeburt geht oder so, da zählt ja dann auch wirklich jeder Tag, sag ich mal. Und auch nach der Geburt muss man sich an irgendwas zu orientieren, um die Reife eures Kindes auch einschätzen zu können und zu gucken, ist das jetzt, sage ich mal, von den Reifezeichen der Schwangerschaftswoche entsprechend.
Ja, und was ich irgendwie noch ganz interessant finde, diese 40 Wochen, man sagt ja immer, so eine Schwangerschaft dauert 9 Monate und es sind, glaube ich, rein rechnerisch sogar fast 10 Monate, die 40 Wochen Schwangerschaft. Ja, genau, aber ich kann ehrlich gesagt, ich kann gar nicht in Monaten sprechen.
Ich auch nicht.
Ich fange immer an zu rechnen, wenn jemand sagt, im 6. Monat, okay, Moment, dann...
Ist das so die Woche? Es geht mir ganz genau so.
Genau.
Ja. Stecken wir schon zu tief drin.
Noch ein paar Zahlen und Fakten, bevor wir in Praktisches übergehen. Ich finde das ganz spannend, dass tatsächlich und auch so ein bisschen, um bei euch Druck rauszunehmen oder mal eine Einordnung zu bekommen, dass 37,6% der Kinder, das ist eine Erhebung von 2017, die Zahlen, die ich sonst so gefunden habe, bewegten sich aber alle so in dem Bereich, werden nach der 40 plus 0, also nach dem Entbindungstermin, tatsächlich geboren. Also über ein Drittel, und das finde ich schon, erstaunlich.
Das ist eine Aussage, würde ich sagen. Also das unterstreicht ja halt einfach nochmal dieses, dass das komplett normal ist und dass ihr da wirklich nicht die Einzigen seid, wenn euer Kind dann nach nach dem errechneten Termin geboren wird. Und da fragt man sich natürlich, okay, wie viele Kinder kommen denn jetzt wirklich am errechneten Termin? Ich finde es immer was extrem Besonderes im Kreißsaal, wenn ein Kind am errechneten Termin geboren wird, denn das ist super selten. Das sind nämlich so um die 3,9% der Kinder, die dann wirklich exakt an ihrem errechneten Termin auch zur Welt kommen.
Ja, und das ist schon immer ein bisschen besonders, wie du schon sagst. Also ja. Ich deute da dann auch immer drauf hin, also das ist nichts Gutes oder nichts Schlechtes, aber es ist einfach, ich will es sagen, ein lustiger Zufall. Ja, vielleicht auch.
Vielleicht ist es auch Hebammenhumor, keine Ahnung.
Ja, genau. Wir stellen also fest, nochmal, um da weiter zu bleiben in diesen Zahlenbereichen, auch, dass die Frauen immer älter werden in Deutschland. Also ich fand das auch ganz spannend, dass wir 1990, Frauen noch im Schnitt 26,9 Jahre alt waren beim ersten Kind. Und inzwischen, also von 2024 sind diese Zahlen 30,4 Jahre alt. Und ich glaube, das ist, können wir uns alle überlegen, gesellschaftliche Entwicklung und so weiter und so fort, was da so passiert ist. Aber auch das ist irgendwie ganz normal, jetzt später Kinder zu bekommen.
Mhm. Genau, ja. Ja, also werdet nicht panisch, egal. Also das ist vielleicht jetzt nochmal so, das haben wir jetzt auch schon oft gesagt, aber das ist, glaube ich, jetzt so die Conclusion aus den ganzen Zahlen und aus dem, was wir jetzt gesagt haben, dass das alles, was sich zwischen 37 plus 0 und 42 plus 0 Schwangerschaftswoche an Geburt losgeht, im normalen Zeitraum sich befindet und okay ist. Was sind Einflussfaktoren, dass denn die Geburt dann auch losgeht? Das ist super spannend und man kann schon mal abschließend sagen, dass das ein super vielschichtiges Geschehen ist und da Mutter und Kind zusammenwirken und es ganz viele Faktoren gibt, die den Mechanismus in Gang setzen. Aber das ist alles super, super wenig erforscht bis jetzt. Ne? Viel weiß man einfach auch nur aus Tierversuchen. Und
ja, ist noch gar nicht so vielleicht 1:1 übertragbar. Und ja, ich finde, das ist wichtig, dass man sich das so vor Augen führt, dass das noch so wenig erforscht ist. Da ist es auf jeden Fall so, dass in der nächsten Zeit auf jeden Fall noch viel, ich hoffe, dass da noch viel kommt, auch weil es generell irgendwie wichtig ist, um diesen Prozess besser zu verstehen und auch Frauengebärende da gut unterstützen zu können. Aber ja, fangen wir doch mal an mit den einzelnen Faktoren, was da so passiert. Und in erster Linie passiert ganz, ganz viel auf hormoneller Ebene. Also vor allem bei der Schwangeren. Und das ist so, dass es in der Schwangerschaft eben zwei Hormone gibt, sage ich jetzt erstmal, die so dominieren. Die heißen Progesteron und Östrogen. Und Östrogen ist so ein bisschen in der letzten Phase der Schwangerschaft in der Überhand. Progesteron sorgt erstmal dafür, dass die Schwangerschaft gehalten werden kann. Also ganz frühe Schwangerschaften, dass es da, ich sage das vereinfacht, Ruhe im Körper gibt, damit die Schwangerschaft sich gut entwickeln kann. Und Östrogen kommt eben zum Ende der Schwangerschaft und löst einige Prozesse aus, unter anderem die Reifung von so kleinen Rezeptoren in der Gebärmutter. Die Gebärmutter ist ja so ein großer Muskel und da drin sitzen so kleine Rezeptoren, die dann heranreifen, um dann eben auf ein anderes Hormon, was dann ausgeschüttet wird, reagieren zu können und Wehen zu machen.
Genau, das andere Hormon kann dann quasi an diesen Stellen andocken und somit Wehen verursachen.
Das Oxytocin, das Liebeshormon, das finde ich immer ganz, ganz toll. Das wird auch beim Kuscheln zum Beispiel ausgeschüttet, aber sorgt eben in erster Linie für die Kontraktion, also für das Zusammenziehen der Gebärmutter als großer Muskel.
So ist es. Und was das Östrogen auch noch macht, ist, dass das sich positiv auf die Lungenreifung des Kindes auswirkt und das Gewebe schön weich macht. Und das ist ja auch sehr positiv, sag ich mal, für die Geburt, wenn das Gewebe einfach beginnt, weich zu werden, damit das eben auch der Muttermund gut aufgehen kann und so weiter. Genau, und es hat auch noch einen positiven Effekt auf die Blutgerinnung. Ja, da geht der Körper in gute Vorbereitung und viel kriegt man also ja auch nicht unbedingt immer so mit, ne, dass das Gewebe irgendwie weicher wird, merkt man vielleicht so ein bisschen, aber unter Umständen auch nicht, ne, das kommt ja auch total darauf an, was man so für ein Körpergefühl hat und das ist ja bei jeder Frau auch unterschiedlich.
Ja, genau. Und gleichzeitig werden diese Hormone der Gebärenden, der Schwangeren beeinflusst von den Hormonen des Kindes, also man sollte das irgendwie auch noch mitdenken, dass da eben nicht nur im Körper der Schwangeren was passiert, sondern auch das Kind irgendwie dafür sorgt und dazu beiträgt, dass die Geburt dann irgendwann starten kann. Und das Kind schüttet eben auch Hormone aus zum Ende der Schwangerschaft, die dann wiederum die Hormonausschüttung bei der Mutter beeinflussen. Und ja, genau, ich glaube, das ganz grob reicht zu diesem Hormonthema.
Ja. Ich denke auch. Und insgesamt ist es eben auch so, das hatten wir gerade schon angesprochen, das ist auch natürlich beeinflusst durch die hormonellen Gegebenheiten, aber dass in der Gebärmutter sozusagen insgesamt der Muskel sozusagen sich verändert und einfach sich so ausbildet, dass er eben diese Kontraktionskraft auch irgendwie leisten kann.
Ja.
Um das vielleicht so runterzubrechen.
Ja.
Ja.
Ja, dann passiert auf psychischer Ebene natürlich auch was. Also ich glaube, dass es wichtig ist, in der letzten Phase der Schwangerschaft sich wohlzufühlen, sich sicher zu fühlen, dass man sich auch irgendwie versucht, damit auseinanderzusetzen, dass diese Schwangerschaft endet. Und ich glaube, oder sich auf die Geburt zu freuen. Ich glaube, es ist auch okay, wenn man, oder es ist total normal, wenn man auch Sorgen vor der Geburt hat. Und ich glaube, das ist einfach kann auch ein großes Gefühlschaos sein. Ja, die Schwangerschaft endet irgendwie. Man war vielleicht gerne schwanger oder eben nicht so gerne und hatte irgendwie auch starke Beschwerden zum Ende hin und ist irgendwie froh, wenn die Geburt dann kommt. Andere Frauen haben Sorge vor der Geburt. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, zu wissen, dass jedes Gefühl normal ist, dass jedes Gefühl total okay ist und ja, dass man das auch zulassen darf und man darf auch einfach mal weinen und es ist nur wichtig, irgendwie vielleicht auch darüber zu sprechen, also auch mit der Begleitperson, mit dem Partner, der Partnerin. Ängste sind normal und ihr dürft darüber sprechen und ihr dürft auch Fragen auch mit eurer Hebamme, mit eurem Gynäkologen, eurer Gynäkologin klären und wenn das dazu beiträgt, dass ihr vielleicht auch weniger Sorgen habt und ja.
Dann ist das super positiv. Also ja, wenn ihr das einfach nicht so in euch rein frisst. Ja, sag ich mal. Also das lohnt sich immer einfach drüber zu sprechen. Und ja, es gibt natürlich auch Situationen im Leben, die sind einfach stressig, die kann man auch nicht irgendwie schönreden oder so und man kann nicht jeden Stress vermeiden, ne? Auch wenn das eben schön wäre und man so die Idealvorstellung am Ende der Schwangerschaft hat, dass alles so super schön ist und alles ist vorbereitet und so weiter, aber auch wenn da noch andere Kinder rumspringen zum Beispiel, das ist ja. Kann auch sehr stressig sein oder einfach in der Familie irgendwie Trauerfälle sind oder man Beziehungsprobleme hat oder so. Und das heißt jetzt, also man sollte sich keinen Stress machen, weil man Stress hat, sage ich mal, noch zusätzlich, genau. Sondern es gibt einfach Lebensumstände, die so sind, wie sie sind und auch dann wird die Geburt losgehen.
Das funktioniert trotzdem, genau.
Ja,
aber es ist, ich glaube, so die... die Aussage, die wir daraus mitgeben wollen, ist, dass jedes Gefühl normal ist, dass jedes Gefühl in Ordnung ist und seine Berechtigung hat. Und ja, genau, dass man sich da keinen Druck auch macht, wenn man sich oder auch nicht vergleicht, also ja, sich mit den Gefühlen anderer schwangerer Freundinnen oder so vergleicht. Ja, der nächste Punkt sind nochmal so ein bisschen kindliche Faktoren auch. Wir sind da eben schon drauf eingegangen bei dem hormonellen Zusammenspiel. Und es gibt natürlich noch mehr kindliche Faktoren, die da eine Rolle spielen, wie zum Beispiel das Gewicht des Kindes oder auch die Kopfform oder, na gut, da sind wir wieder bei den mütterlichen Faktoren, die Beckenform. Und ein Reflex, von dem ich immer ganz gerne im Kreissaal erzähle, ist der Ferguson-Reflex.
Ja, das ist einfach... ein Reflex, der sozusagen ausgelöst wird dadurch, dass der kindliche Kopf auf den inneren Muttermund drückt und der Körper dadurch Wehen produziert. Ja, genau. Und das passiert einfach am Ende der Schwangerschaft, denn der Bauch senkt sich, da sagen wir auch gleich nochmal was dazu, und der Kopf wird tiefer ins Becken gedrückt und so wird eben auch die Auslösung des Reflexes begünstigt.
Ja, und dann, was ich so, oder wo ich das Gefühl habe, dass man das ganz gut beobachten kann. Und ich glaube, man hört das ja auch immer wieder, die meisten Kinder kommen nachts. Ich glaube, es ist tatsächlich eher so, dass die meisten Kinder am frühen Morgen kommen. Zumindest, okay, ich glaube, wir können aus unserer Erfahrung sagen, die Wehen oder der Wehenbeginn, der Geburtsbeginn, der ist schon häufig auch eher abends oder nachts.
Ja.
Und ja, vielleicht, weil man sich abends, wenn der Stress des Alltags abfällt und man den ganzen Tag unterwegs war oder irgendwie ja noch Sachen zu erledigen hatte und man vielleicht auch die eine oder andere Kontraktion und dass die Gebärmutter schon mal so ein bisschen arbeitet, hat man irgendwie noch gar nicht so richtig gemerkt, weil da einfach noch kein Fokus drauf lag. Und wenn man sich dann abends mal aufs Sofa setzt, Füße hochlegt, merkt man so richtig, okay, ja, mein Körper beginnt zu arbeiten und es kann schon auch sein, dass es heute Nacht losgeht. Vielleicht beruhigt sich das auch nochmal. Ja, wie ist so dein Gefühl dazu?
Kann ich nur unterstreichen. Ja, also ich glaube auch, dass oft, wenn dann die Frauen, manchmal kommen die ja dann auch vormittags, mittags, wie auch immer, und dann fragt man, ja, wann sind die Wehen losgegangen? Dann sagen die, ja, so um 11:30 oder 11:30, gestern auf der Couch hatte ich schon so die ersten Wehen, die waren aber noch super unregelmäßig und ich konnte noch mal ein bisschen zwischendurch schlafen und so. Also ich glaube, wenn dann so der Stress des Tages abklingt, dann
hat der Körper auch Zeit für...
Genau.
Für wen und sich da so drauf einzustellen.
Ja. Es ist auf jeden Fall super, super spannend, was alles am Ende der Schwangerschaft passiert. Und ja, vertraut einfach in euren Körper. Wie gesagt, viel passiert auch schon, ohne dass ihr das so mitkriegt in Vorbereitung auf die Geburt. Und macht euch keinen Stress, wenn ihr jetzt irgendwas noch nicht merkt oder wie auch immer. Das wird alles.
Ja, das hat immer unterschiedliche Gründe.
Ja.
Und da spielen ganz, ganz viele Dinge zusammen. Und wie ihr gehört habt, das ist super. Wir sagen dazu ein multifaktorielles Geschehen. Das ist mir so ein sperriges Wort, aber es ist einfach, bedeutet einfach, dass so viele Sachen gleichzeitig passieren, so viele ja, Sachen Einfluss darauf haben auf den Geburtsbeginn. Und deswegen geht es da, glaube ich, ein bisschen darum, sich so ein bisschen ja, Druck rauszunehmen zum Ende der Schwangerschaft.
Was sind denn jetzt Vorboten der Geburt? Was passiert? Was merkt man denn dann wirklich?
Ja.
Auf allen Ebenen. Dann.
Also ich glaube, es fängt dann erstmal 4 Wochen vor der Geburt vielleicht schon an, ungefähr. Und zwar mit den Senkwehen. Also circa ab der 36 plus 0 in Schwangerschaftswoche, da ist wieder der komische Sprech von uns, senkt sich der Bauch vielleicht auch ab. Manchmal kann man das auch ganz gut beobachten. Also dass der Fundus, sagen wir dazu, also so die höchste Stelle der Gebärmutter ganz oben, sitzt quasi in der Schwangerschaft dann irgendwann unterm Rippenbogen um die ja 35. 36. Woche ganz weit oben. Und dadurch, dass eben schon so langsam so Übungswehen, Senkwehen kommen, rutscht das Kind etwas tiefer ins Becken rein. Dadurch wird vielleicht auch der Druck im Becken auf die Vulva oder auch auf den Darm erhöht. Die Bauchform verändert sich und sinkt so ein bisschen nach unten ab. Das, ja, meinte ich eben schon, kann man manchmal auch ganz, ganz schön beobachten. Und was ihr dann merken werdet, ist, dass eure Atmung leichter wird, weil das Kind eben nicht mehr so unterm Rippenbogen klemmt, so weit oben sitzt, sondern ja, dadurch, dass es nach unten rutscht, wird die Atmung eben leichter, die Lunge wird wieder etwas freier. Man hat vielleicht auch weniger Druck auf dem Magen, weniger Sodbrennen und ja, muss dafür leider vielleicht ein bisschen häufiger auf die Toilette und Wasser lassen. Und ja, ich glaube, das beschreiben viele Frauen auch so dann am anstrengendsten, dass sie immer das Gefühl haben, irgendwie kleine Mengen sind noch drin und die Blase ist nicht ganz leer, aber das liegt auch einfach daran, dass euer Kind nach unten rutscht und eben den Druck auf die Blase erhöht.
Genau, der Druck verlagert sich sozusagen von oben nach unten. Und was auch noch passiert ist, dass wir nennen das Zervixreifung, also das heißt einfach, dass ja der Gebärmutterhals sich so langsam anfängt zu verkürzen, weicher wird, so von hinten, ne, der ist eher so in der Richtung Kreuzbein, relativ tief weit hinten nach vorne sich verlagert. Das passiert sozusagen einfach auch.
Auch durch die Hormone, die wir vorhin
genau
erklärt haben.
Und ja, jetzt kommen wir zu einem ganz beliebten Vorboten, sag ich mal, der immer auch mal wieder zu, ja, bei den Frauen zu Irritation oder auch zu Überraschung oder Vorfreude oder Sorge, also gibt da ja auch eine ganze Bandbreite, aber der irgendwie wie so ein Meilenstein, glaube ich, ist für viele Frauen, das ist, wenn der Schleimfropf sich löst.
Ja, genau, den müsst ihr nicht mitbringen. Das zum Ersten, also ich glaube, viele sind da auch vielleicht ein bisschen erschrocken drüber, so dass sie den dann einpacken und mitbringen, aber das ist ein ganz normaler Prozess. Der Schleimfropf ist, ja, wie das Wort schon sagt, wie ein Schleimverschluss, der eben die Zervix, den Gebärmutterhals in der Schwangerschaft zusätzlich verschließt und der kann sich dann auch lösen zum Ende der Schwangerschaft irgendwie in der Nähe vom Geburtsbeginn. Und manchmal passiert das auch mit so einer kleinen Zeichnungsblutung. Das ist dann entweder so altbräunliches oder eben so ein bisschen, ja, beigemengt rosa Blut, was da eben mitkommt. Und das ist, kommt aus der Zervix, dadurch, dass sie sich vielleicht verkürzt, dadurch, dass sie weicher wird, löst er sich. Und ich glaube, wichtig zu sagen ist da, dass es manchmal trotzdem noch Tage dauern kann, bis es losgeht. Also, ja, viele sind dann in so vorfreudiger Erwartung.
Und es ist ja auch schön.
Es ist ja auch total schön.
Es, ist ja schon auch ein Zeichen, ein Vorbote der Geburt. Und da darf man sich auch freuen. Nur man sollte jetzt nicht komplett, keine Ahnung, nachts nicht mehr schlafen oder abends oder so, weil man dann so aufgeregt ist, weil man denkt, okay, heute Nacht geht's jetzt auf jeden Fall los. Mein Schleimfropf hat sich gelöst. Das kann wirklich noch Tage dauern.
Genau, ja. Was auch normal ist, ist vielleicht auch leichte Durchfälle zum Ende der Schwangerschaft, Anfang der Geburt dann auch. Das kommt zum einen auch durch die hormonelle Veränderung, aber auch dadurch, Gebärmutter und Darm liegen relativ nah beieinander und da wird eben die Aktivität auch mit angeregt. Etwas weniger Appetit kann auch normal sein, muss nicht. Ihr dürft dann das essen, worauf ihr Lust habt. Man muss sich nicht für die Geburt irgendwie, man muss keine Diät machen für die Geburt. Ja, vielleicht merkt ihr Veränderungen in der Kindsbewegung und die Tritte eures Kindes fühlen sich vielleicht etwas anders an.
Ja, genau. Das ist zum einen, kann das sein, weil sich die Fruchtwassermenge einfach auch zum Ende der Schwangerschaft verändert und etwas weniger wird. Da ist nur wichtig, dass euer Gynäkologe, eure Gynäkologin das auch im Blick hat. Das wird immer bei den Ultraschalluntersuchungen mitgemessen und bei Auffälligkeiten gehen die dann da auch mit euch ins Gespräch. Und Kindsbewegungen sind immer super subjektiv.
Ja.
Und solltet ihr da irgendwie das Gefühl haben, dass irgendwas so komplett anders sich anfühlt, dann lohnt das sich auch abklären zu lassen. Das wäre gut.
Genau.
Nur dass die Bewegungen können sich einfach auch verändern.
Genau.
Zum Ende der Schwangerschaft.
Ist wie so ein Puffer, glaube ich, kann man sagen. Ne? Wenn wir schwimmen sind und im Wasser irgendwie unsere Bewegungen fühlen sich auch anders an und sind nicht mehr so intensiv. Und ich glaube, so ungefähr kann man das vergleichen, dass einfach die Tritte dann nicht mehr so gut abgepuffert werden und sich dadurch vielleicht auch, manchmal auch schmerzhaft oder auf jeden Fall intensiver anfühlen können.
Ja. Auch kommt es zu unregelmäßigen Kontraktionen der Gebärmutter, also so krampfartiges Zusammenziehen der Gebärmutter, mal schmerzhafter, mal weniger schmerzhaft, mal merkt man es vielleicht auch nur so ganz abgemildert, einfach, dass der Bauch hart wird. Das ist total unterschiedlich. Das ist auch ein Vorbote zur Geburt. Das passiert oft, wie wir gerade schon gesagt haben, auch vorrangig abends, aber es kann auch sein, wenn man irgendwie viel sich bewegt hat, irgendwie spazieren war oder so, dass die Gebärmutter dann auch mehr sozusagen reagiert. Da ist einfach wichtig zu sagen, dass es ganz individuell und das ist normal, dass es Kontraktionen gibt. Das heißt auch nicht dann sofort, dass die Geburt losgeht. Das kann auch wirklich so sein, dass die Kontraktionen alle 15 Minuten kommen, alle 20, dann wieder alle 7, dann mal wieder eine halbe Stunde und der Muskel der Gebärmutter bereitet sich einfach auf die Geburt vor.
Genau, und das sind so, also diese Senkwehen dürfen eben ab 36 plus 0 dann auch einsetzen und wenn ihr das Gefühl habt, ist es häufiger, dann ist das meist ab 37 plus 0 eben ab diesem Geburtszeitraum, den wir oben genannt haben. Und was dazu irgendwie noch kommt, ist das, was ich vorhin schon angesprochen habe, dieses Gefühlschaos, was dann irgendwie auch so auftreten kann. Also vielleicht auch Schlaflosigkeit. Viele Frauen berichten, dass sie nicht mehr richtig wissen, wie sie liegen sollen, weil irgendwie alles unangenehm ist mit dem großen Bauch und man dann auch nicht mehr so eine richtig erholsame Nacht haben kann und innere Unruhe vielleicht auch, aber auch Freude, die sich wieder mit der Ungewissheit, mit Sorgen mischt. Mhm. Und das ist, glaube ich, da ist jedes Gefühl normal. Freude aufs Kind, Abschied von der Schwangerschaft, Aufregung, wie wird es mit Kind, Aufregung, wie wird die Geburt, plötzlich nicht mehr nur zu zweit, sondern dann wirklich richtig zu dritt oder vier zu Hause, je nachdem, das vierte Kind das ist. Ich glaube, das beschreibt schon ganz gut, dass sich da ja einfach sehr viel ändert im Leben von Familien und deswegen ist dieses Gefühlschaos, sind unterschiedliche Gefühle einfach normal gehören
mit dazugehören.
Ja. Genau. Ja, und dann ist es vielleicht ein bisschen schwierig, Senkwehen von Geburtswehen zu unterscheiden. Und das kann manchmal auch so ein fließender Übergang sein, der sich vielleicht auch innerhalb von ein paar Tagen oder der sich über ein paar Tage hinzieht. Und wir haben die Definition vom Geburtsbeginn mitgebracht. Die ist einfach glaube, da kann man nicht so viel dran rütteln. Und zwar definiert sich der Geburtsbeginn dann so, dass es das Einsetzen regelmäßig kräftiger Wehentätigkeit ist, die muttermundswirksam ist. Das heißt, dass sich durch diese regelmäßig kräftigen Wehen der Muttermund beginnt zu, erst verkürzt sich der Gebärmutterhals und dann eröffnet sich der Muttermund. Manchmal sind diese Prozesse auch ineinander übergehend, also passieren gleichzeitig. Und das ist total schwer zu sagen, wann jetzt genau Geburtsbeginn war in den meisten Fällen, weil wir ja nicht ständig vaginal untersuchen oder ihr euch nicht ständig vaginal untersuchen lasst, was ja total richtig ist. Das soll man auch gar nicht machen.
Und, das ist gut so.
deswegen kann man diesen Zeitpunkt ab, okay, jetzt machen die Wehen den Muttermund auf und jetzt noch nicht, nicht so genau das festlegen.
Ist, ja, das, den kann man nicht genau festlegen. Also, ja, das lässt sich nicht machen und das ist auch total okay.
Dazu kommt das individuelle Schmerzempfinden. Ja. Also, was sind kräftige Wehen? Welche Frau, also Frauen oder ja, Gebärende empfinden Wehen einfach unterschiedlich kräftig und ja, da gibt's auch kein richtig und kein falsch. Also euer Gefühl ist da immer richtig und genau, da dürft ihr euch nicht, vergleicht euch nicht. Wir können nachher vielleicht mal auf diese Apps nochmal eingehen.
Ja, kurz. Das machen wir auf jeden Fall.
Ja, genau.
Vielleicht schließt sich das jetzt auch gleich schon ganz gut an. Müsst ihr nicht so lange warten, bis es um die Apps geht. es geht nämlich jetzt darum, wann soll ich in die Klinik fahren?
Ja, grundsätzlich sagen wir, es lohnt sich, in die Klinik zu fahren, also zu uns in den Kreißsaal zu kommen, wenn ihr regelmäßig kräftige Wehentätigkeit, wie wir eben schon bei der Definition gesagt haben, spürt. Und da ist so ein Anhaltspunkt, so alle 5 Minuten Wehen, die für 1 Minute anhalten. Also, dass die Wehe von Beginn, bis sie wieder komplett abgeklungen ist, ungefähr 1 Minute andauert. Es gibt natürlich auch immer Ausnahmen. Es kann auch sein, dass die Wehen schneller, schon viel regelmäßiger sind, alle 3 Minuten. Genau, das ist auch total individuell. Ich glaube, ein guter Richtwert für kräftige Wehen ist, wenn man nicht mehr so richtig gut das machen kann, was man gerade getan hat. Also wenn ihr irgendwie noch gerade am Kochen seid oder mit eurem älteren Kind spielt oder unterwegs seid, mit einer Freundin Kaffee trinkt und man muss aufhören, das zu tun und sich konzentrieren, die Wehe zu veratmen und ich glaube, das ist so ein ganz guter Marker für kräftige Wehen. Da gibt es aber natürlich auch immer Ausnahmen und wir haben den berühmten Badewannentest, den wir häufig auch mal am Telefon nochmal so anleiern oder auch eine warme Dusche. Nicht jeder Haushalt hat ja eine Badewanne, aber man kann sich mal, wenn man das Gefühl hat, das ist jetzt schon intensiv, aber ich weiß noch gar nicht so richtig, ob das jetzt Geburtswehen sind oder nicht, soll ich losfahren oder nicht und man sich einfach noch so fühlt, dass man zu Hause bleiben kann und möchte und diesen Test ausprobiert, dass man sich mal in die warme Badewanne, kleine Verhaspler, setzt und einfach schaut, was passiert mit den Wehen. Gehen die vielleicht auch wieder weg? Werden die einfach wieder schwächer? Werden die Abstände wieder größer? Oder auch, kann auch passieren werden, dass die Wehen intensiver werden. Und genau, das ist dann so ein Indikator für, wenn ihr wollt, kommt doch gern vorbei.
Genau, was ich wichtig finde zu sagen ist, wann ihr auch vorbeikommen sollt, das sind alles Richtwerte und es gibt aber manchmal auch die Situation, dass man einfach über Tage, Nächte, unregelmäßige, aber schon schmerzhafte Wehen hat, die sehr belastend sein können, die sehr kräftezehrend sein können. Das ist einfach eine super herausfordernde Zeit und ihr müsst nichts zu Hause aussitzen, weil die Wehen noch nicht alle 5 Minuten sind oder so. Da gilt wirklich, sobald ihr merkt, dass ihr sehr, sehr belastet seid, kommt gern zu uns, denn auch da können wir helfen. Da können wir zum einen einfach mal gucken, wie die Lage ist, ne? Was sind das gerade für Wehen, wirken die gerade auf den Muttermund, wirken die nicht auf den Muttermund, wie sehr strengen sie euch an und manchmal ist das dann so, dass da einfach mal ein Schmerzmittel hilft, was auch ein bisschen stärker ist, dass man auch nochmal eine Runde schlafen kann, Kraft tanken kann und dann sieht die Welt am nächsten Morgen schon wieder oder wann auch immer ihr dann wieder aufwacht, ganz, ganz anders aus. Ne?
Ja, genau. Und wie du sagst, ist das ist auch okay mit alle 10 Minuten Wehen, die noch nicht so intensiv sind, dass man sie vielleicht verpusten muss, aber die einen einfach nicht mehr zur Ruhe kommen lassen.
Ja.
Und man seit, weiß ich nicht, 24 Stunden wach ist und einfach erschöpft ist. Und wenn man erschöpft ist, dann hat man auch keine Kraftreserven für die Geburt. Und dann ist es auch absolut legitim, mal vorbeizukommen und mal ja gucken zu lassen, beziehungsweise vielleicht, man muss sich auch nicht untersuchen lassen, manche Frauen möchten das dann gerne, aber eben dann auch über ein Schmerzmittel vielleicht mal zu sprechen, wenn man das will. Oder manchmal hilft auch schon ein Gespräch.
Ja, genau. Und wann ihr auch zu uns kommen sollt, ist, wenn die Fruchtblase springt, das ist unterschiedlich, wann man dann genau kommt. Ein Blasensprung, das ist erstmal ganz wichtig zu sagen, fällt sehr unterschiedlich aus. Manchmal kommen einfach ein paar Tröpfchen nur und manchmal ist das so filmreich, dass es so wie ein Schwall kommt und ja, es lohnt sich dann einfach einmal bei uns anzurufen, dass wir abklären können, erstens, wann war der Blasensprung genau. Also bitte guckt auf die Uhr wenigstens, also ne, man guckt jetzt ja nicht immer in der Sekunde auf die Uhr, aber so ungefähr, dass ihr uns eine Uhrzeit auf jeden Fall nennen könnt. Achtet auf die Farbe und auf den Geruch. Also Farbe, wie sollte das nicht aussehen? Es sollte nicht grün sein, das Fruchtwasser, und es sollte nicht rot-blutig sein. So ein bisschen rosé, sag ich mal, und klares Fruchtwasser, das ist ganz normal. Genau, wenn ihr dann bei uns anruft, fragen wir bestimmte Dinge ab. Da geht es zum einen eben auch um die Marker, die ich gerade genannt habe, Farbe, Geruch, Uhrzeit und so weiter. Und da geht es auch um den Abstrich auf Beta-Streptokokken. Das ist eine IG-Leistung, eine individuelle Gesundheitsleistung, zu der euch euer Gynäkologe, eure Gynäkologin am Ende der Schwangerschaft beraten wird. Und wenn ihr euch für diesen Abstrich entscheidet, da geht es um Bakterien, die sozusagen in der Scheide sein können, dann werdet ihr das Ergebnis bekommen und je nachdem, wie dieses Ergebnis eben ausfällt, richtet sich die Zeit, wann ihr zu uns kommen müsst nach Blasensprung. Das fragen wir aber am Telefon ab und genau, wenn der Abstrich positiv ist, also wenn ihr diese Bakterien habt, dann ist das, müsst ihr euch jetzt wirklich nicht merken, wie gesagt, wir fragen das, aber dann ist das eben gut, wenn ihr sozusagen zeitnah kommt, dass wir dann mit einer Gabe von einem Antibiotikum beginnen können.
Und meist sagen die GynäkologInnen draußen das dann auch.
Ja.
Wenn dieses Abstrichergebnis kommt, manche wissen gar nicht, ist der, also Frauen, die einen positiven Abstrich hatten, also die diese Streptokokken haben, die wissen das.
Ja, genau. Sollten sie wissen.
Genau, das sagt der Gynäkologe, die Gynäkologin meist sehr
deutlich. Aber wir fragen trotzdem auch nochmal danach, ne? Und weil manchmal in der Aufregung dann, ja, hat man natürlich auch einen anderen Fokus und das ist ja dann unser Job, eben genau auf die Sachen auch zu achten. Und genau, wann ja auch sozusagen, wenn jetzt, sage ich mal, der Abstrich negativ ist oder ihr den vielleicht auch gar nicht gemacht habt und das Fruchtwasser klar ist und noch die anderen Dinge, die wir abfragen, alle so passen, dann könnt ihr in der Regel nochmal 6 Stunden zu Hause bleiben. Genau, natürlich, wenn sich euer Baby gut bewegt, ihr insgesamt ein gutes Gefühl hat und so weiter. Es gibt so ein paar Sachen, ne, wenn der Blasensprung vor der 37+0 Schwangerschaftswoche ist, das Baby anders liegt als mit dem Kopf nach unten, sprich quer oder auch mit dem Po nach unten, ihr aus irgendwelchen Gründen einen Termin zu einem geplanten Kaiserschnitt bei uns habt, dann lohnt sich das, ja, sofort zu kommen, aber einfach anrufen und dann eruieren wir das ganz individuell, wann ihr euch bei uns vorstellen solltet. Genau.
Und natürlich auch einfach, wenn ihr euch unsicher seid und einen Blasensprung habt und ihr denkt gerade nicht, ich kann ja auch anrufen, ihr dürft auch natürlich jederzeit einfach vorbeikommen. Wir sind immer da, das ist gar kein Problem. Und
ja, genau. Das ist auf jeden Fall sowieso wichtig. Das gilt immer. Ja.
Noch ein wichtiger Grund, in die Klinik beziehungsweise zu uns in den Kreißsaal zu fahren, sind Blutungen. Und Blutungen können bis zu einem bestimmten Grad unbedenklich sein, wie zum Beispiel so kleinere Blutbeimengungen beim Schleimfropfabgang, wie wir eben erwähnt haben, oder auch dunkle, also alte, vielleicht auch schon bräunliche Schmierblutungen. Das kann manchmal in Verbindung oder diese treten meist in Verbindung mit Wehentätigkeit oder Kontraktionen auf. Das heißt, der Muttermund verändert sich von der Konsistenz, beginnt sich vielleicht auch zu öffnen. Die Fruchtblase löst sich so vom inneren Muttermund ab. Da ist so ein bisschen was verklebt in der Schwangerschaft und das macht manchmal so eine leichte Blutung. Wir sagen dazu Schmierblutung. Die ist nicht schlimm. Aber eigentlich, und das ist immer so ein bisschen schwierig, dass jetzt natürlich, wir sind, also dieser Podcast ersetzt an dieser Stelle auf gar keinen Fall eine Untersuchung und soll das einmal nur so grob einordnen. Es gilt immer, alles, was periodenstark ist oder stärker ist als die Periode, muss auf jeden Fall immer relativ zügig abgeklärt werden. Da dürft ihr einfach vorbeikommen, aber natürlich ist regelstark auch ein schwammiger Begriff, ja, weil jede Frau unterschiedlich stark ihre Periode hat und das ist einfach für jeden anders und deswegen gilt eigentlich immer, jede Blutung sollte einmal abgeklärt werden, anrufen oder vorbeikommen. Genau, das ist, das gilt so für Blutungen, glaube ich, kann man so allgemein sagen. Ja.
Was auch ärztlich abgeklärt werden sollte, sind das Auftreten von Kopfschmerzen. Also das ist jetzt nicht im Zusammenhang mit unbedingt direkt Geburtsbeginn, einfach weil man in der Schwangerschaft, oft ist das dann am Ende der Schwangerschaft, was auftritt, eher aber sind Kopfschmerzen, rechtzeitige Oberbauchschmerzen, Augenflimmern oder starke Wassereinlagerung. Also da ist auch manchmal ein ganz guter Merkmal, wenn man wirklich merkt, dass man auch im Gesicht Wasser eingelagert hat, dass man ein bisschen anders aussieht, als man normal aussieht, wenn man in den Spiegel guckt. Das sind einfach nochmal so Warnsymptome, sage ich mal, die einfach abgeklärt werden sollten. Genau, das könnt ihr entweder bei uns machen oder auch je nachdem, ne, auch wie stark die Kopfschmerzen natürlich auch sind. Mhm. Natürlich, wenn die super stark sind, dann kommt ihr sofort zu uns. Aber das wäre auch, sollte der niedergelassene Gynäkologe, die niedergelassene Gynäkologin verfügbar sein, auch was, wo ihr mit in die Praxis gehen könnt, erstmal, um das so ein bisschen einordnen zu lassen. Mhm. Und je nachdem schicken die euch dann auch weiter zu uns.
Ja, im Anschluss daran passt ganz gut, immer wenn ihr irgendwie Unwohlsein verspürt oder Unruhe, ich glaube, es ist gut, auf sein Bauchgefühl zu hören, das finde ich ganz wichtig und das muss man auf jeden Fall auch immer ernst nehmen, dann dürft ihr da jederzeit vorbeikommen oder zu eurem niedergelassenen Gynäkologen oder Gynäkologin gehen, um was abklären zu lassen. Meist habt ihr
Oder eure Hebamme
auf jeden Fall. Meist habt ihr das beste Gefühl dafür und dann kann irgendwie schon mal jemand drüber schauen. Genau, oder ja, bei subjektiv abnehmenden Kindsbewegungen. Das ist, wenn euer Baby sich vielleicht nicht mehr so bewegt wie sonst. Das kann manchmal normal sein, ist aber grundsätzlich etwas, was man auch einmal abklären lassen sollte.
Das merkt ihr. Also ihr habt ja ein Gefühl zu eurem Baby und ihr merkt das, ah, jetzt ist es irgendwie anders, ich habe sie irgendwie total oder ihn super wenig gespürt und manche Kinder reagieren auch dann vielleicht nicht mehr so auf irgendwie Wegversuche von euch oder so. Viele Kinder haben ja auch irgendwie eine Stelle am Bauch, wenn man reindrückt, dann melden sie sich oder so. Wenn das irgendwie nicht mehr passiert und dass sich das Kind insgesamt deutlich weniger bewegt hat oder einfach sich ganz, also wenn ihr ein komisches Gefühl habt zu diesen Kindsbewegungen, sagt, da ist irgendwas anders, stimmt nicht, dann kommt gerne auch einmal vorbei und wir schreiben einmal ein CTG und ihr bekommt einen Ultraschall. Und oft ist es so, am CTG wachen die Kinder plötzlich auf und ihr seid schon dann wieder beruhigt. Nur das lohnt sich da einfach genauer hinzuschauen, um euch eben dann auch eure Sorgen im besten Fall nehmen zu können.
Ja, und dann stellt sich ja so ein bisschen die Frage, warum wird man zum Beispiel, wenn ihr jetzt mit Wehen zu uns kommt, noch keinen Blasensprung habt, sonst alles in Ordnung ist und dann treten wir Hebammen auf jeden Fall auch in ein Gespräch mit euch und überlegen, je nachdem, oder erklären euch, was ist das jetzt gerade für eine Phase der Geburt, was sind eure Wünsche, was möchtet ihr gerne, wie stellt ihr euch vor, wie es weitergeht und es kann auch mal sein, dass man nochmal nach Hause geht. Also das sind so, ja, kann man so sagen, die drei Optionen, nochmal eine Runde zu spazieren, irgendwie um, ja,
das machen wir auch
im
oft,
Viertel
ja,
zu laufen so und nach 1-2 Stunden wiederzukommen und dann verändern sich vielleicht auch die Wehen nochmal oder werden intensiver oder nehmen nochmal wieder ab. Mhm. Das machen wir, wie gesagt, auch oft. Und ja, entweder ihr bleibt dann bei uns oder ihr geht nochmal nach Hause. Und wir nennen das dann fraglicher Geburtsbeginn. Und ja, ich glaube, das hat schon auch da liegt schon auch eine Chance drin, nochmal nach Hause zu gehen.
Ja.
Es ist aber wichtig, wir schicken niemanden nach Hause,
der nicht nach Hause möchte.
Ja.
Auf gar keinen Fall, ne? Also, wann immer ihr irgendwie das Gefühl habt, also manchmal ist das einfach auch so, gerade in dieser ersten Phase der Geburt, der Latenzphase nennt sich die, das ist die, wo sich die Venen halt so ein bisschen koordinieren, wo die noch so ein bisschen in der Anfangsphase sind. Und manchmal ist das auch total schön, diese Phase eben einfach nochmal zu Hause zu verbringen, wenn man sich damit wohlfühlt, ne? Wenn man natürlich das Gefühl hat, man möchte irgendwie die Hebammen nah haben, man will irgendwie jetzt schon im Krankenhaus sein, dann ist es auch okay. Wichtig ist einfach, dass ja ihr, also zu Hause kann man manchmal einfach nochmal besser entspannen und da ist halt der Druck nicht so hoch. Manchmal ist das so, wenn man dann sehr, sehr, sehr früh im Krankenhaus einfach schon ist, dann kommt man in so eine Erwartungshaltung, so dieses, okay, jetzt bin ich hier, das ist der Geburtsort meines Kindes, das soll jetzt bald passieren und ist dann frustriert, wenn die Venen vielleicht auch nochmal ein bisschen rückläufig sind erstmal.
Genau, und es muss ja auch in dieser ersten Phase nicht super schnell schon was passieren und manchmal sind da kleine Schritte einfach erstmal und das nimmt einfach ein bisschen den Druck raus, wenn man vielleicht nochmal nach Hause geht und sich in seinem gewohnten Umfeld aufhält. Und ich glaube auch, dass die vertraute Umgebung zu Hause auf jeden Fall eine Chance ist, nochmal effektivere Wehen zu bekommen. Also manchmal schlafen die Wehen auch wieder ein, wenn man dann bei uns ist und dann im Gespräch stellt sich heraus, die Wehen waren jetzt doch eher wieder nachlassend in der Zeit, in der man da ist. Und dann kann das auch schon nochmal eine gute Chance sein, nach Hause zu gehen, sich in sein gewohntes Umfeld zu begeben und einfach dort in Ruhe nochmal wieder effektivere Wehen zu bekommen, um einen Geburtsfortschritt zu haben und dann nochmal wieder neu anzufangen. Und es ist auf jeden Fall, das ist schon auch oft so, dass man nochmal wieder nach Hause geht oder dass sich das verändert, wenn man im Krankenhaus ankommt von den Wehen. Ihr werdet da in eine neue Situation geworfen. Das ist ein völlig unbekanntes Umfeld und das darf man nicht unterschätzen, dass das schon auch nochmal wieder zur Veränderung von Wehen führen kann, gerade so in der ersten Phase. Und das ist einfach wichtig, da gemeinsam im Gespräch zu sein. Und
das ist keine Niederlage oder so. Also,
auf gar keinen Fall.
Ne, manche Paare ärgern sich dann irgendwie und sagen so, oh, es war ein Fehlalarm oder so. Aber
das ist ein doofes Wort.
Auch ein total doofes Wort. Also, wann immer ihr dann kommt, dann gab es ja auch einen Grund, der euch motiviert hat zu kommen. Und manchmal ist es einfach so, dass man einfach das erste Mal diese Wehen, auch wenn die noch sehr unregelmäßig sind, erlebt und das verunsichert einen. Das ist so, okay, krass, das ist jetzt hier wirklich. Und dann geht man in die Klinik und dann gibt's mein CTG und man spricht mal mit der Hebamme und man macht einen Plan zusammen und ordnet die Situation gemeinsam so ein bisschen ein. Und das hilft alleine schon vielen Paaren, dass die dann auch von selber oft sagen, okay, ja, nee, dann würde ich jetzt eigentlich auch noch mal nach Hause gehen.
Ja, genau.
Ja.
Und das ist ja, man kann ja auch immer wiederkommen. Manche kommen dann nach 2 Stunden wieder, manche nach 6 Stunden. Manchmal schläft es auch noch mal wieder ein und kommen am nächsten Tag noch mal und haben sich irgendwie zu Hause noch mal ausgeruht. Also das ist einfach total individuell. Und ja, da hilft einfach schon oft auch eine Beratung. Was kann ich jetzt tun, auch um es irgendwie angenehmer zu gestalten? Oder was könnte mir jetzt in der Situation helfen? Und das darf man auf jeden Fall in Anspruch nehmen. Da ist man nicht alleine in der ersten Phase.
So ist es. Ich glaube, es ist ein ganz schönes Schlusswort. Wir haben jetzt euch mit ganz vielen Informationen versorgt. Die müsst ihr sicher auch erstmal irgendwie für euch sortieren. Und jetzt wollen wir euch noch ankündigen. Wir wollen ja auch, dass ihr unser Team hier durch den Podcast noch besser kennenlernt, um einfach so ein bisschen einen kleinen Eindruck davon zu bekommen, wer euch da erwarten wird. Und heute stellt sich unsere Kollegin Ida vor. Die hat uns eine Sprachnachricht geschickt, die wir jetzt einspielen wollen. Und dann könnt ihr mal Ida kurz kennenlernen.
Aus dem Kreissaal für euch. Hi, ich bin Ida Muckelberg. Ich bin eine der Hebammen im Martin-Luther-Krankenhaus. Schon während meines Studiums habe ich die praktischen Anteile im Kreißsaal im Martin-Luther gemacht. Bin also schon seit 2019 quasi dabei. Privat gehe ich gerne surfen und bin deswegen viel in Portugal, wenn immer es geht. Und sonst stricke ich gerne und viel und lese. Mein Tipp für die Geburt wäre, dass ihr euch warme Socken einpackt, weil wenn man warme Füße hat, dann kann das eine schnellere Geburt unterstützen. Deswegen warme Kuschelsocken sollten definitiv dabei sein. Ich freue mich, euch im Kreißsaal zu sehen.
Ja, in unserer nächsten Folge treffen wir uns dann hier mit unserer leitenden Hebamme Regine Heinrich und wollen von ihr mal hören, was so die Aufgaben sind einer leitenden Hebamme im Kreißsaal und wie es so ist, unser Hebammenteam zu leiten, beziehungsweise ja, das alles so rundherum zu organisieren. Und vielleicht bekommen wir auch einen kleinen Einblick, wie es früher war im Martin Luther. Sie arbeitet schon sehr, sehr lange bei uns und da sind wir ganz gespannt, was sie berichten wird.
So ist es. Und Regina kennt ihr auch. Vielleicht, wenn ihr schon mal auf unserem Instagram-Account wart, das ist ein ganz gutes Stichwort, da habt ihr sie, das erste Video ist so angepinnt. Das ist auch eine kleine Roomtour durch unseren Kreißsaal. Und in den Shownotes, da findet ihr die Links einmal zu unserer Instagram-Seite und auch zu unserer Webseite, einen Link, wo es auch dann direkt dahin geht, wo ihr euch zur Geburt anmelden könnt, die Anmeldung zum Infoabend, denn auch dafür ist das gut, wenn ihr euch anmelden würdet, damit man einfach planen kann und einfach jede Menge Links und da dürft ihr euch gerne mal durchklicken. So ist es. Vielen, vielen Dank, dass ihr zugehört habt in unserer jetzt dritten Folge und
immer noch alles ein bisschen neu und aufregend, aber wir total. Ich habe das Gefühl, wir spielen uns besser ein.
Genau. Falls ihr Anmerkungen habt, irgendwas, was euch total stört oder so, oder auch natürlich, was ihr gut findet.
Oder vielleicht auch, was ihr euch wünscht.
Was ihr euch wünscht, dann dürft ihr uns das jederzeit auch über die sozialen Medien gerne mitteilen. Ganz lieben Dank und bis bald.
Vielen Dank, bis bald. Tschüss.
Tschüss.
Das war der Kreißsaal-Podcast aus dem Martin-Luther-Krankenhaus Berlin.